Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Lieber Sven, unser Thema heute ist Schutz. Ich weiß, du bist überversichert. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit... ich habe schon mal ein kaputtes Handy bei dir gesehen durch runterfallen lassen. Da bist du offensichtlich kein Freund der achtfachen Hülle. Wie schutzbedürftig fühlst du dich denn so im Alltagsleben?
Also ehrlich gesagt, wenn ich mit dem Rad in den Sender komme, dann trage ich einen Helm.
Ja,
wenn ich Auto fahre, dann schnalle ich mich an.
Ja.
Ja, und ansonsten...
Wenn ich mit dir Auto fahre, trage ich auch einen Helm, aber ja.
Ansonsten habe ich das Gefühl, ich komme ganz gut durch, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich habe auch keine besonderen Hardware-Schutzversicherungen,
ja,
weil ich mit Geräten nicht ganz so trottelig bin.
Verstehe.
Nö. Wie fühlst du dich?
Ach, ja, ich lebe ja so in meiner eigenen Welt der Glückseligkeit. Also statt sich zu schützen, blende ich Gefahren halt gerne aus. Also beim Handy habe ich das auch gemacht, bei meinem ersten. Und dann musste ich es nochmal kaufen und deswegen habe ich seitdem diese Hülle oder so. Aber meistens bin ich da eher nicht ängstlich. Also das ist, was dazu führen kann, dass Leute sich um mich sorgen, weil ich zum Beispiel gerne mal, wenn ich auf dem Dach zu Silvester eingeladen werde, nicht gucke, in welche Richtung ich gehe und da ist dann die Dachkante in der Nähe und so. Aber ja, an sich, nee, aber mir geht's gut. Hilft es eigentlich, sehr groß zu sein und dicke Muskeln zu haben, um sich sicher zu fühlen, weil die Leute sich zum Beispiel auch nicht mit einem anlegen wollen und so?
Du, ehrlich gesagt, hatte ich das ja immer gehofft. Groß war ich ja schon immer, dafür konnte ich
ja
nichts und irgendwann dachte ich, packst du noch ein paar Kilo drauf.
Ja, du kannst ja immer noch nichts, aber es sieht halt nicht so aus, weißt du?
Ja, ja, genau. Aber die Beobachtung, die ich mache,
ja,
wenn zum Beispiel es irgendwo eng ist, wenn eine Schlange steht oder so, ey, immer da, wo ich stehe, gehen die Leute durch, als wäre ich unsichtbar. So nach dem Motto, ich suche mir den längsten raus, wenn ich da durchgehe, kann mir nirgendwo mehr was passieren.
Ja.
Das ist wirklich, so oft passiert mir das. Ich denke, ey, Leute, ich bin doch hier, hallo, ich tue euch ja nichts, aber ich stehe hier doch.
Ja, aber ich tue euch nichts, also aber bald schon, wenn ihr so weitermacht.
Ich glaube, ich werde einfach unsichtbarer.
Weißt du, woran es liegt? Ich glaube, das liegt daran, du bist ja einer von diesen Fitnessleuten, die praktisch nie Beine trainieren. Und das heißt, unten bist du sehr schmal und oben hast du dann diese absurd breiten Schultern. Die Leute halten dich einfach wie für so eine Säule, wie von so einem Aquädukt, weißt du? Und dann denken die, dass man da ja wunderbar...
Da
gehen die unten durch. Also such dir nie einen, der genauso trainiert, weil sonst, wenn ihr nebeneinander steht, ne, dann fährt noch ein Auto oben drüber.
Ja, das wäre blöd. Oder zumindest läuft Wasser oben durch. Das wäre ja auch schön. Nee, aber wegen Schutz, also früher in meiner Jugend, da war ich ganz froh, dass ich Schutz hatte in Spandau. Damals war das ja noch ein relativ raues Pflaster.
Ja,
und
ja.
Da musstest du nur die richtigen Leute kennen und die richtigen Namen sagen. Das war wie so eine Parole.
Ja.
An dieser Stelle liebe Grüße an Jesny, falls er zuhört.
Ja, heute ist es ganz anders. Du musst Leute überhaupt gar nicht mehr kennen. Du kannst jeden Namen sagen, auch zu fast jedem. Ist überhaupt kein Problem. Ist sehr friedlich geworden. Danke, dass ihr das damals alles befriedet habt.
Natürlich.
Was wir noch zum Thema machen gleich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Schutz.
Schutz vor AIDS ist ein Thema, aber nur mit Hilfe einer Pille? Geht das? Klingt zu gut, um wahr zu sein. Was hat es mit PrEP auf sich? Das wollen wir rausfinden.
Schutz vor Einbrechern, indem man Schlösser knackt, klingt erstmal komisch, haut aber hin, denn Lockpicking-Profis können mit ihrem Sport zu der Verbesserung von Schlössern beitragen.
Datenschutz ist ein sehr komplexes Thema und Pixi-Bücher erklären traditionell Themen ja kurz und knapp. Pixi-Bücher zum Datenschutz sind also wohl die logische Konsequenz und darüber wollen wir ebenfalls sprechen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Unser Thema heute ist Schutz und Datenschutz ist nicht nur ein ziemlich komplexes, sondern wenn wir ehrlich sind, auch nicht das Thema, was jeden immer hinter dem Ofen vorlockt. Trotzdem, es ist super wichtig. Was macht man also, um zum Beispiel Kindern klarzumachen, was Dinge sind wie Privatsphäre oder Transparenz oder so, indem man es kinderleicht erklärt. Zum Beispiel in Pixi-Büchern. Die gibt's kostenlos übrigens. Ich habe sie mir auch bestellt. Ich habe sie hier vor mir. Sie heißen, das ist privat, aber warum? Was ist Informationsfreiheit und was ist Datenschutz? Und sogar ich habe ein bisschen was verstanden. Wir sprechen jetzt drüber mit Christoph Stein, dem Pressesprecher des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Schönen guten Morgen, Herr Stein.
Guten Tag.
Hallo, Herr Stein. Herr Stein, also ehrlich gesagt erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser grandiosen Idee. Als ich in Vorbereitung der Sendung davon gehört habe, habe ich mir vor die Stirn geschlagen und gesagt, ja natürlich, was war denn Ihr erhellender Moment? Wie kamen Sie auf Pixi-Bücher?
Na, erstmal ist das tatsächlich unser gesetzlicher Auftrag. Also wir müssen
Pixi-Bücher herzustellen, das ist ja toll.
Ja, ich will bei Ihnen arbeiten.
Nicht Pixi-Bücher herzustellen, sondern quasi für unsere Themen Informationsfreiheit und Datenschutz die Bevölkerung zu sensibilisieren. Und tatsächlich ist da sogar eine extra Passage drin, wo steht, dass wir das für Kinder machen sollen. Mhm. Allerdings hat das lange, lange Zeit gelitten, weil wir natürlich unfassbar viel andere Sachen zu tun haben. Und dann hatten wir eine Kollegin, die selbst eine kleine Tochter hat, und die hat gesagt, Mensch, wir müssen jetzt einfach mal irgendwas machen. Und dann hat sie halt überlegt, was hat bei ihrer Tochter und bei ihr selbst auch in der Kindheit gut funktioniert. Und dann hat sie gesagt, ja, Pixi-Bücher, das war eigentlich immer das, womit man angefangen hat, womit man wirklich die absoluten Basisdinge des Lebens erklären konnte. Und wir haben jetzt halt gerade die erste Generation, die mehr oder weniger komplett digital aufwächst. Und weil das so ist, haben wir gesagt, da muss man doch irgendwo wirklich beim Urschleim so ein bisschen anfangen. Und der Urschleim ist letztendlich, was ist einmal Privatsphäre und dann, was ist Transparenz? Also warum sind die Dinge so, wie sie sind?
Mhm. Das ist großartig. Können Sie das bitte den Kollegen weitersagen? Ich freue mich auf, was ist Umsatzsteuer, was ist Gewerbesteuer und warum zahle ich Steuern?
Ja, das fällt dann leider nicht mehr ganz in unseren Aufgabenbereich. Genau. Aber ich werde selbstverständlich nochmal gerne an allen Ecken und Enden, wo ich es kann, Bescheid sagen, schön, dass auch da solches Basiswissen erstellt wird.
Sven, du hast glaube ich, gerade die Marktlücke entdeckt. Pixi-Bücher für Erwachsene. Wir wollen auch keine Tantiemen. Darf der Verlag gerne machen. So, jetzt, Herr Stein, jetzt haben wir aber das Problem natürlich, Datenschutz transparent in Informationsfreiheit. Das sind ja doch sehr komplexe Themen. Sven und ich wissen das, weil wir über solche Themen ja auch auf Radio 1 regelmäßig berichten. Haben Sie geholfen, die Themen zu vereinbaren, oder haben Sie das irgendeinem Autorin, einer Autorin gegeben und gesagt, so, jetzt mach du mal das Unmögliche möglich?
Nee, das ist schon in Kooperation entstanden. Also der Carlsen Verlag ist ja derjenige, der auch für die Marke Pixi letztendlich die Rechte hat. Mhm. Und da haben wir, die haben hervorragende Autorinnen und Autoren. In dem Fall war es eine Autorin für beide Bücher. Und die hat dann natürlich in Kooperation mit uns sich das Ganze überlegt und hat gesagt, wie kriegt man das so in eine Form gepresst, dass es wirklich einfach verständlich ist. Da hat sie natürlich viel, viel mehr Erfahrung als wir. Mhm. Und wir haben halt geguckt, sind trotzdem immer noch die Informationen richtig und in einer Form, dass sie halt eben auch für uns passen. Und dann hat man sich die Geschichte ausgedacht und im Nachgang kommt dann noch ein Illustrator, der sich hinsetzt und das Ganze natürlich dann auch wunderhübsch zeichnet, weil wir sind nun mal visuelle Wesen, wir gucken lieber manchmal, als dass wir lesen, und dann hilft so ein Bild an der einen oder anderen Stelle dann doch viel, viel besser.
Stimmt. Jetzt gibt es ja die kleinen Pixies, dann gibt es noch zwei Pixi-Wissen. Ich finde die wirklich auch toll gemacht. Wie viele Kinder haben nach der Lektüre begeistert gesagt, jetzt habe ich Datenschutz verstanden? Gibt es darüber Zahlen?
Wir haben leider keine Erhebung gemacht, aber ich kann sagen, wir haben ja angefangen mit den beiden Büchern zum Thema Datenschutz, und wir hatten eine Erstauflage von 20.000, und die war innerhalb weniger Monate weg, und da mussten wir schon die zweite Auflage drucken, die dann natürlich noch größer ist.
Mhm. Klasse.
Jetzt ist ja gerade, diese digitalen Themen sind ja super wichtig, eben gerade für die nachfolgende Generation. Insofern macht es im Gegensatz zur Gewerbesteuer ja durchaus Sinn, da ganz niederschwellig und auch im jungen Alter anzufangen. Ist das nicht irgendwie eine gute Idee für, ich sag mal, so ein Standardset für jeden, der in die Kita kommt, oder jedes Kind, was in die Kita kommt, oder spätestens in die Grundschule?
Definitiv. Deswegen geben wir auch die Möglichkeit, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer oder irgendwelches Personal von Kindergärten bei uns meldet, die können dann eben nicht nur ein Pixi-Buch kostenlos bestellen, sondern die kriegen dann auch gerne direkt Klassensätze von uns, damit sie eben dann die Kids direkt von Anfang an damit konfrontieren können. Und natürlich ist in der Schule oder im Kindergarten das Thema auch super aufgehoben, und mit den Lehrerinnen und Lehrern kann man das auch gerne zusammen entdecken.
Und ich finde es auch super. Ich bin sicher, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, ich bin aber ganz sicher, dass viele Eltern, die das vorlesen, oder auch viele KindergärtnerInnen, ErzieherInnen und so weiter, auch noch was lernen können, während sie es dann ihren Kindern vorlesen oder erklären. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Herr Stein, wie kommt man ran, wenn man Pixi-Bücher haben möchte? Ich bin ja schon gut versorgt.
Man geht auf unsere Website www.bfdi.bund.de und dann kann man einfach nach Pixi-Büchern suchen. Der erste Treffer, den Sie bekommen, ist direkt in der Regel der Warenkorb, wo Sie es dann reinladen können. Sie können jedes Buch, also alle vier Bücher, quasi einmal kostenlos bestellen als Satz. Wenn Sie einen Klassensatz wollen, dann melden Sie sich einfach nochmal per E-Mail bei meinen Kolleginnen und Kollegen, und dann wird das auch besprochen, dass Sie da ein paar mehr Bücher bekommen.
Super. Wird es noch weitere Pixi-Bücher geben?
Die 20.000 sind weg.
Genau, das ist natürlich der Plan. Also wir gucken jetzt, mit welchen Themen wir da weitermachen, wie und in welcher Form. Aber wir werden auf jeden Fall die Zielgruppe und die Produkte weiterführen, weil es einfach so erfolgreich war, dass wir gesehen haben, der Bedarf ist einfach da. Da muss man dranbleiben.
Über Datenschutz mit Pixi-Büchern sprachen wir mit Christoph Stein, dem Pressesprecher des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Wie gesagt, Herr Stein, grandiose Idee, unbedingt dranbleiben und weitersagen.
Dankeschön, weiter so.
Machen wir.
Ja, ciao.
Tschüss.
Seit Jahrzehnten ist der Schutz vor AIDS ein wesentlicher Teil des Aufklärungsunterrichts in der Schule und damit einher geht natürlich immer der Hinweis, Leute, benutzt Kondome. Inzwischen gibt es auch Medikamente, die eine Infektion mit dem HIV-Virus verhindern können. Wie diese Präexpositionsprophylaxe funktioniert, das lassen wir uns jetzt von Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe erklären. Schönen guten Morgen, Herr Wicht.
Guten Morgen. Herr Wicht, wie genau sieht Präexpositionsprophylaxe aus?
Klein und blau. Das sind also manchmal auch grün. Es gibt ja ganz verschiedene Hersteller mittlerweile. Mhm. Sind einfach kleine Pillen, wie Pillen eben aussehen. Man nimmt davon eine am Tag und damit ist man gegen HIV geschützt.
Okay.
Okay, Moment, ganz kurz. Es ist ja Präexpositionsprophylaxe. Das heißt also, man muss sie nehmen, bevor man mit dem Virus in Kontakt kommt. Richtig verstanden?
Ganz genau. Funktioniert im Prinzip wie eine Impfung, nur dass es keine Impfung ist. Der Schutz gegen die Infektion wird über die Präsenz der Medikamentenwirkstoffe im Körper hergestellt. Mhm. Das heißt natürlich, man muss eine gewisse Zeit vor dem Risiko mit der Einnahme beginnen, damit der Körper dann gewappnet ist.
Mhm. Und ich habe zumindest gelesen, dass es, sagen wir mal, bestimmte Aktivitäten gibt, also sagen wir mal Sexpartys, wo man das dann vorher anfängt, ein paar Tage, kurz danach noch weitermacht und dann aber zum Beispiel auch 3 Wochen Pause machen kann, wenn man so eine Partys nur einmal im Monat feiert.
Absolut richtig. Es gibt 2 Möglichkeiten, die PrEP, wie die Präexpositionsprophylaxe abgekürzt wird, einzunehmen. Das ist einmal dauerhaft. Also wenn öfter mal ein Anlass besteht, wo man geschützt sein möchte, dann kann man die dauerhaft einnehmen, einfach jeden Tag eine Pille. Wenn das nur ab und zu der Fall ist, macht es aber natürlich keinen Sinn. Und dann können Sie die auch mit einem gewissen Abstand vor den Anlässen einnehmen. Allerspätestens 2 Stunden, bevor der Sex passiert, sollte man dann 2 Pillen intus haben. Besser ist, ein bisschen früher anzufangen, dann hat man mehr Wirkstoff im Körper.
Herr Wicht, und dann nimmt
man
es
natürlich am Tag des sexuellen Ereignisses nimmt man es auch und dann noch 2 Tage weiter. Mhm. Und dann ist das Ding, das erledigt und man kann erstmal wieder Pause machen.
Für alle paranoiden Helikoptereltern von Teenagerinnen und Teenagern, ja, um es mal zu gendern, ist es jetzt der Moment, wo ich sage, gut, dann besorge ich jetzt meinem pubertierenden Nachkommen oder meiner Nachkommin einfach irgendwie diese Medikamente und dann nehmen die halt jeden Tag. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass die sich jemals das HIV-Virus einfangen.
Also ich sag mal, wenn der pubertierende Teenager ein schwuler Sohn ist, der gerade mit Karacho seine ersten sexuellen Erfahrungen macht, kann das Sinn machen. Dann sollte allerdings der Sohn zum Arzt gehen und mit dem Arzt, der Ärztin sprechen und nicht die Eltern das Ganze einfädeln. Die sind da ja meistens nicht die Richtigen. Aber Spaß beiseite. Die HIV-Prophylaxe, die kommt für Menschen mit einem, wie es so schön heißt, substanziellen HIV-Risiko in Frage. Das sind in Deutschland vor allem die Angehörigen der Gruppen, wo HIV besonders häufig ist. Am meisten im Moment noch die schwulen Männer. Mhm. Aber es hängt natürlich auch vom individuellen Verhalten ab. Also es gibt auch andere Risiken, zum Beispiel Menschen, die in Länder verreisen, um dort Sex zu haben, wo HIV häufig ist, könnten da zum Beispiel auch in Frage kommen. Mhm. Es gibt potenziell sehr, sehr viele Gründe, aber es ist nichts für die breite Masse. Es ist etwas für Menschen, die ein irgendwie erhöhtes HIV-Risiko haben.
Jetzt muss ich zweifach nachfragen. Das eine ist für mich selber, wo ich sagen muss, ey Leute, also ich bin bin in den 80ern Teenager gewesen, ja, und in den späten 80ern dann auch volljährig. Wir haben Kondome benutzt. Ey, und das hat neben dem schönen Effekt, einen vor HIV zu schützen, auch noch den Effekt, einen vor ganz, ganz vielen anderen Dingen zu schützen, andere sexuell übertragbare Krankheiten, Schwangerschaft und so weiter und so fort. Kann man das den Leuten heute wirklich nicht mehr zunehmen? Das ist Frage 1. Und Frage 2 ist für all die Leute, die da draußen sitzen und rote Ohren haben und zarter beseitigt sind, die sagen, müssen wir vielleicht perverse Gangbangs jetzt auch noch mit Medizin enablen? Herr Wicht, was sagen Sie uns? Mir, aber auch denen.
Also erstmal, Kondome schützen natürlich immer noch vor HIV und für sehr viele Menschen sind sie immer noch die beste Wahl und die kommen damit gut klar. Und die sollen dann auch natürlich weiterhin Kondome benutzen. Mit dem Zusatzeffekt, den Sie genannt haben, andere sexuell übertragbare Infektionen sind dann zumindest unwahrscheinlicher. 100%iger Schutz ist es leider nicht. Mhm. So, es gibt aber Menschen, die mit Kondomen nicht gut klarkommen oder die nach vielen Jahrzehnten, Sie haben die 80er erwähnt, auch keine Lust mehr haben, ihr Leben lang immer Kondome zu benutzen. Es gibt Menschen, die immer wieder mal morgens aufwachen und sagen, shit, mit dem Schutz hat es jetzt leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgenommen hatte. Und für solche Menschen ist die PrEP einfach eine sehr gute Möglichkeit, einen sehr zuverlässigen Schutz vor HIV herzustellen. Und diese Gründe sind legitim. Es ist okay, wenn man mit Kondomen nicht klarkommt. Es ist auch okay, wenn man Sex ohne Kondom haben möchte. Mhm. Und es ist ganz, ganz wunderbar, wenn Menschen dann auf die Idee kommen, sich eine Schutzmethode zu besorgen, die für sie funktioniert. Und das kann die PrEP sein. Und wer in einer solchen Situation ist, sollte mit einem spezialisierten Arzt oder einer Ärztin sprechen und danach fragen. Es gibt immer noch viel zu wenige Menschen, die diesen Schritt gehen. Mhm. Das Robert-Koch-Institut hat in der Auswertung der ersten Jahre der PrEP-Verfügbarkeit in Deutschland festgestellt, dass viele Menschen für die PrEP wichtig wäre, für die PrEP in Frage käme, im Moment noch keinen Zugang dazu haben, weil sie zum Beispiel noch gar nicht davon wissen.
Über den Schutz vor AIDS durch Präexpositionsprophylaxe sprachen wir mit Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe. Herr Wicht, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Ich danke, gleichfalls.
Herzlichen Dank, tschüss.
Jo, tschüss.
Georg Kreisler, der Altmeister des, ich sage mal, bösen Chanson, hat vieles gemacht. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich vom Mega-Hit, Smash-Hit, möchte ich sagen, Tauben vergiften im Park. Ich habe bei Kreisler sofort an den Song Schützen wir gedacht, beziehungsweise beim Thema Schutz an Schützen wir und Georg Kreisler. Ein Song, den ich kennengelernt habe, als ich mit zwei guten Freunden, einem anderen Daniel und Robin, unsere Abiturfeier damals gestaltet habe und die beiden zwei Songs von Kreisler inszeniert haben. Einer davon war der hier.
Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz, wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei. Wenn ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst, ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vorm Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei. Denn für Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Die sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, aber es ist schon ein Revolver und ein Knüppel oder zwei. Statt der Funkstreifwagen Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nicht sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke zwei Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich ihr Schutzmann drüber freut. Drauf und dran gehen wir's an, schützen jeden Mann, schützen wir die Polizei. Sie wär längst schon an der Reihe. Manchmal kann man sie bestechen und ich weiß ja, das ist trist. Doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört's? Oh, wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieher, schützen Volksdemokratien, schützen Schützenkompanien. Jeden Tag sind wir beim Schützen frisch dabei, schützen auch die Polizei.
Schützen wir, ein großer Kracher von Georg Kreisler und Grund genug für uns, über den großen alten Mann am Klavier zu sprechen.
Und das tun wir mit Dr. Stefan Balzer. Er forscht über musikalische und literarische Komik und lehrt an der Europaschule Gladenbach. Wunderschönen guten Morgen, Herr Balzer.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Balzer, für alle, die Georg Kreisler jetzt nicht kennen, wie würden Sie ihn beschreiben?
Georg Kreisler war ein unglaublich vielseitiger Künstler, der in den Jahrzehnten seines Schaffens sehr, sehr unterschiedliche Sachen produziert hat, den man aber bis heute, man muss es leider so sagen, immer noch in die Schublade steckt. Ach, das ist der Taubenvergifter.
Mhm. Mhm.
Aber wann ist dann das Chanson Schützen wir die Polizei entstanden?
Das ist Ende der 60er Jahre entstanden. Mhm. Also die Platte, wo es drauf war, die ist von 1969. Und heißt Anders als die anderen und da spürt man auch sehr den Geist der Zeit. Also man muss sich nochmal das Plattencover anschauen, das hat so diese John Lennon-Ästhetik, die man Georg Kreisler jetzt erstmal vielleicht gar nicht zutrauen würde, wenn man ihn sieht.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ah, Mensch, das ist der Taubenvergifter, aber das ist ja auch nichts Schlechtes, oder? Also sagen wir mal so, es gibt ja auch viele andere, die für bestimmte Smash-Hits oder für eine bestimmte Art Musik zu machen bekannt geworden sind. Ich meine, manche haben es nie verwunden. Michael Ende wollte nie für seine Kinderbücher, sondern für seine Theaterstücke berühmt sein. Das hat zum Beispiel nicht geklappt. Ja, hat Georg Kreisler darunter gelitten oder leiden Sie stellvertretend für ihn darunter?
Vielleicht ein bisschen, ja.
Okay.
Die Phase, in der Georg Kreisler wirklich in Wien saß und diese makabre Musik, also diese makabren Texte zu einer dazu unpassenden Musik gemacht hat, was dann insgesamt komisch gewirkt hat, die hat vielleicht 3 Jahre gedauert. Mhm. Und er ist den Rest seines künstlerischen Lebens immer wieder mit dieser Phase identifiziert und darauf angesprochen worden. Wobei er natürlich später auch noch makabre Chansons gemacht hat. Aber das, was so der Schwerpunkt war, das war wirklich diese Wiener Zeit, nachdem er aus den USA zurückgekommen war.
Welche seiner Chansons waren denn für ihn selbst besonders wichtig aus Ihrer Sicht?
Für ihn selbst waren vor allem die Dinge wichtig, die er jenseits der Chansons gemacht hat. Mhm. Also er hat ja auch 2 Opern geschrieben beispielsweise. Mhm. Er hat Theaterstücke geschrieben und er hat sich selbst auch immer mehr als Theatermensch gesehen als Kabarettist und Chansonnier. Er war immer nicht so ganz glücklich damit, so 100%ig als Chansonnier identifiziert zu werden. Mhm. Aber ich glaube, wenn man überlegt, welche Chansons ihm besonders wichtig waren, dann glaube ich, waren das tatsächlich die aus seiner, ich nenne das seine politische Phase, die tatsächlich auch so 68, 69 angefangen hat, weil er da wirklich sehr an seine eigenen Werte rangegangen ist und auch sehr explizit seine Positionen vertreten hat.
Mhm. Wenn Sie schon sagen, Mensch, Chanson, falsche Frage, also Kreisler hätte sich gefreut, wenn wir nach den anderen Werken kommen, dann erzählen Sie uns doch ein bisschen über seine ganz anderen Werke, also zum Beispiel über Opern und Theaterstücke.
Also, was die Opern betrifft, hat Kreisler ja selber auch gesagt, dass er sich im Grunde wünschen würde, dass man alles, was er geschaffen hat, als Opern betrachten würde. Er hat gesagt, Taubenvergiften ist im Grunde auch eine Oper. Das ist natürlich typisch Kreisler, das so auszudrücken. Er hat sich auch gerne in Widersprüchen ausgedrückt. Das gibt den Leuten was zum Nachdenken. Und das war sein Ziel, den Leuten auch was zum Nachdenken zu geben. Es sollte auch unterhalten. Er hat immer gesagt, Kunst unterhält auch. Aber er hat gleichzeitig gesagt, man darf sich nicht nur nach dem Publikumsgeschmack orientieren. Eigentlich am besten überhaupt nicht. Er sagt, nur Dilettanten orientieren sich am Publikumsgeschmack. Und hat deswegen eben auch versucht, über diese, ich sag mal, diesen Usus, was ist ein Kabarett-Chanson, auch immer wieder drüber rauszugehen und sich auch immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Sei es jetzt mit einer Oper oder sei es mit einer, wie er das ausdrückt, neuen Art Chansons zu schreiben. Er hat ja immer wieder diese neuen Arten gesucht und auch gefunden.
Weil es dann nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil, wie war da sein Verhältnis zu Österreich und Deutschland?
Gespalten. Sehr, sehr ambivalent. Auf der einen Seite, wenn man Kreisler liest, also das, was er abseits der Chansons auch so an Sachbüchern und literarischen Texten geschrieben hat, dann könnte man manchmal auf die Idee kommen, dass Österreich ihn gar nicht haben wollte. Mhm. Das ist so auf jeden Fall nicht richtig, denn der kommerzielle Erfolg, der kam ja auch in dieser Zeit. Also 55 kam er ja zurück, 56, 57 ging das dann mit Gerhard Bronner und den anderen aus dem Kabarett ohne Namen mit dem kommerziellen Erfolg wirklich richtig los. Und er hat auch selber mal in einer Fernsehsendung in den 90er Jahren gesagt, das Wiener Publikum habe ihn bereitwilligst aufgenommen. Also da war auch was, das fiel auf fruchtbaren Boden und dieser makabre Humor hatte natürlich auch Tradition in Wien. Mhm. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Taubenvergiften im Park auch in Österreich, gerade in Wien, so ein großer Hit geworden ist, während ja das amerikanische Gegenstück Poisoning Pigeons in the Park jetzt nicht so ein Smash-Hit war, sag ich mal. Und das lag, glaube ich, auch an dieser Stimmung, die da in Wien in der Luft lag. Deshalb also, auf der einen Seite hatte er da sehr großen Erfolg und ist auch wirklich von den Wienern gesucht und gefunden worden. Auf der anderen Seite gab es aber auch immer natürlich diese konservativen Gegenströmungen, die ihn verbieten wollten, die ihn zum Teil ausbürgern wollten, was aber natürlich daran gescheitert wäre, dass man ihn ja nach der Rückkehr gar nicht wieder eingebürgert hat. Er ist ja nie wieder Österreicher geworden.
Vielleicht ist das dann doch am Ende ein vom Schicksal gut eingefädeltes Ding, dass ein Mann, der Schützt die Polizei singt, jetzt vielleicht selber geschützt werden muss oder zumindest seine Werke wie Opern, die wir nicht auf dem Zettel haben, Dilettanten sind die einzigen, die sich am Publikumsgeschmack orientieren. Umgekehrt muss ich aber auch sagen, man kann sich sein Publikum nicht aussuchen. Und Kreisler mit seinen Chansons hat halt mich und viele andere. Wir sprachen mit Dr. Stefan Balster darüber. Er forscht über musikalische und literarische Komik und lehrt an der Europaschule Gladenbach. Vielen herzlichen Dank, Herr Balster.
Gerne schön.
Danke, Balster.
Danke, ciao. Wir sprechen über die Pandemie, die viele von uns gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Jetzt kommt das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, wie es so schön heißt. Und trotzdem gibt es Leute wie mich zum Beispiel, die sagen, ja, mir ist es trotzdem noch wichtig, mich vor Corona zu schützen. Ich habe ja zum Teil auch Termine, wo ich dann hin muss. Und dann ist es blöd, wenn ich irgendwie 10 Tage zu Hause sitzen muss und so weiter und so fort. Was ich inzwischen nicht mehr konsequent mache, ist Maske tragen beim Einkaufen. Das macht aber unser Lieblingsmediziner, Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer immer noch. Und warum? Das wollen wir jetzt mit ihm besprechen. Guten Morgen, Magnus.
Morgen, Magnus.
Morgen.
Ich dachte, ich wäre hier in unserem Kreis der Hypochonder. Warum trägst du im Supermarkt Maske?
Also erstens mal, du bleibst in unserem Kreis der Hypochonder.
Ist schön. Danke.
Zweitens, die Maskenpflicht ist ja nur, also sie ist jetzt zum Teil auf oder wird am 2. Februar aufgehoben sein im öffentlichen Verkehr, Flugzeug. Jetzt auch im ICE. Bisher musstest du da sie tragen. In Regionalzügen war es, glaube ich, in Bayern war das Virus nicht so infektiös wie in Nordrhein-Westfalen. Deswegen durftest du da ohne und hier bei uns mit. Das ist einigermaßen komisch gewesen. Es ist ganz sinnvoll, dass wir jetzt eine einheitliche Regelung haben. In Arztpraxen, Krankenhäusern oder so bis zum 7. April. Aber ich persönlich trage sie weiter, weil ich mich einfach sicherer fühle. Ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt jetzt.
Du wirst, also sie abzunehmen, meinst du?
Sie abzunehmen.
Weil jetzt alle sie abnehmen.
Ja.
Jetzt hast du gerade ja, du hast Zug und Flugzeug und so weiter erwähnt. Also du bist ein maximaler Maskenträger. Du bist wirklich jemand, der dann auch bei deiner Chorprobe noch Maske trägt. Du bist jemand, der dann wahrscheinlich nur zu Hause ab und zu mal die Maske abnimmt und sich dabei schon komisch fühlt?
Nein, ich trage die Maske natürlich jetzt auch nicht mehr so konsequent, wie ich sie mal getragen habe. Nur, es gibt Situationen, im Flugzeug würde ich niemals ohne Maske im Moment fliegen. Da spürt man ja quasi, man riecht die Viren ja quasi. Im Chor, nein, aber es ist so, du spürst, dass da viele Leute auf engem Raum zusammensitzen.
Klar.
Ich finde es da relativ absurd, sie abzusetzen im Moment. Mhm. Beim Chorgesang, ich meine, gut, mit Maske Chorsingen ist ein bisschen komisch, das tue ich auch nicht. Aber wenn ich zu meinem Platz gehe oder so, wenn wir uns da verteilen, Chor ist dann auch bei Atemübungen am Anfang beim Einsingen, da atmest du richtig tief ein, um lange Luft zu holen. Da kommen die Viren dann auch ganz tief in die Lunge, das ist dann auch nicht gut. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ja sinnvoll, also die Pandemie in der Form ist ja tatsächlich vorbei, das Gesundheitssystem wird nicht mehr zusammenbrechen. Aber wir haben ja jetzt im Moment eine riesige Welle von anderen Atemwegserkrankungen. Wir haben eine riesige Welle von Grippe. Mein halber Bekanntenkreis liegt flach. Und das hängt natürlich auch da, also man könnte sich auch davor schützen. Die Masken sind ja keine Corona-Masken, sondern eben Keimmasken. Also ich persönlich möchte im Moment nicht ausfallen und insofern trage ich sie weiter. Ich halte es für sinnvoll.
Okay.
Ich akzeptiere auch, dass der Gesetzgeber das jetzt abschafft, weil es mit Corona nicht mehr begründbar ist.
Mhm.
Aber man kann das gesetzlich wohl nicht umbuchen. Also man kann die Maskenpflicht nicht umbuchen, in Anführungsstrichen von Corona auf Grippe. Aber für mich persönlich ist es weiterhin sinnvoll und ich tue es.
Magnus, wie hilfreich ist denn so eine Maske, wenn sie quasi nur noch einseitig getragen wird? Weil ich habe ja immer gelernt, dass also die Viren verbreiten, die Maske tragen sollten, um nicht Viren zu verbreiten. Und die keine Viren kriegen sollten, auch um nicht Viren aufzunehmen. Wenn jetzt aber die potenziell Viren verbreiten, gar keine Maske mehr aufhaben, wie sehr schützt dich deine Maske noch?
Ja, mehr als vorher. Weil die Viren verbreiten könnten, sie ja jetzt ungehemmter verbreiten.
Mhm.
Insofern ist das Maskentragen für mich in dieser Zeit dadurch ja noch wichtiger. Ich darf noch eine Sache, ich meine, es kommt jetzt noch eine neue Variante hinzu, die verursacht keine schwereren Erkrankungen, wie es heißt, aber sie ist infektiöser als die andere Variante. Und das Argument, viele Leute sagen dann auch, naja gut, dann habe ich es eben hinter mir, dann infiziere ich mich, dann habe ich es hinter mir. Klingt logisch, ist aber falsch, weil auch in meinem Bekanntenkreis und auch in Studien sowieso, die Leute infizieren sich ja ein zweites und ein drittes Mal. Also wir sind nicht durch, wenn wir durch sind, sondern es geht dann eben ein bisschen weiter.
Jetzt gibt es so viele Fragen, die wir noch stellen wollen würden, aber ganz so viele haben wir nicht mehr die Zeit für, aber eine vielleicht noch. Die Idee, dass wir jetzt alle deshalb vor allem auch so viele Krankheiten um uns herum erleben, RSV, Grippe und so weiter, also dass so viele Deutsche krank sind, solle daran liegen, dass wir uns eben lange geschützt haben und unser Immunsystem dadurch untrainiert geblieben ist. Ist da was dran?
Ja und nein. Also man spricht von einer Immunschuld, schöner Begriff im Prinzip. Und der Gedanke ist eben, wir haben uns in Anführungsstrichen zu gut geschützt. Zu gut geschützt und jetzt ist das Immunsystem nackt und untrainiert. Das könnte ein bisschen sogar wahr sein, aber nach neueren Untersuchungen und Einschätzungen ist das der kleinere Teil der Wahrheit. Der größere Teil der Wahrheit ist eher andersrum, genau andersrum, dass das Immunsystem einfach überfordert ist oder sehr gefordert war durch die Corona-Infektion und dass es eben dadurch schwächer ist, nicht durch das Untrainierte, sondern durch zu viel Training in Anführungsstrichen. Man weiß, dass das bei Masern so ist. Wenn du Masern hattest, bist du anfälliger für andere Infektionen. Und insofern scheint es so zu sein, dass durch die Corona-Pandemie wir anfälliger sind für andere Infektionen. Nicht durch die Maske, sondern durch Infektionen. Und insofern wäre auch das ein Argument, jetzt konsequenter eigentlich nochmal ein, zwei weitere Monate, jetzt ist ja die Hochsaison vieler Erreger, ein, zwei weitere Monate noch die Maske zu tragen. Ich kann nur an die Leute appellieren, persönlich, tut es einfach, um euch selber zu schützen. Ein bisschen die anderen, aber auch um euch selber zu schützen. Und es verbietet ja keiner das Maskentragen. Ich will da auch wieder runter, um jeden Preis. Ich vermisse Mimik, ich vermisse Lächeln, ich vermisse drei Viertel der Gesichter meiner Umgebung. Ich bin froh, wenn die Maske fällt, aber ich glaube, es ist ein bisschen früh.
Wenn die Maske endlich fällt. Über einen angemessenen Schutz vor Corona sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, der immer noch, wenn er draußen ist, unter Menschen Maske trägt. Vielen Dank, Magnus.
Dankeschön.
Ich danke euch.
Masknuss. Haha.
Oh, sehr schön. Masknuss Eier. Sehr schön. Deichkind hier mit richtig gutes Zeug. Richtig gutes Zeug ist auch der Verein Sportsfreunde der Sperrtechnik. Das sind Leute, die als Sport Lockpicking betreiben. Also, sie versuchen in sportlicher Form Schlösser zu öffnen. Nicht die in ihrer Tür, sondern Schlösser, die in der Regel dann vor ihnen auf dem Tisch liegen. Das machen die aber nicht nur, weil es geil ist, sowas zu können, sondern auch mit der Motivation, den Schutz zum Beispiel vor Einbrechern zu verbessern. Sehr schön ist, dass der Lockpicking-Experte von Sportsfreunde der Sperrtechnik, Dr. Thorsten Quast, ein 2-auf-1-Fan ist, wie wir erfahren durften. Und deswegen sind wir jetzt gegenseitig in treuem Fansein vereint. Guten Morgen, Thorsten.
Hallo, Thorsten.
Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Also, Thorsten, so eine schwarze Stoffmaske um die Augen, Gummihandschuhe, ein Tuch vor dem Mund oder wie sieht es aus, wenn ihr anfangt, Schlösser zu knacken?
Das sieht in der Tat ganz anders aus. Man kann sich das eher wie so ein Männerstrickverein vorstellen. Die Leute sitzen in entspannter Runde um einen Tisch, fachsimpeln und ab und zu schreit einer offen.
Ja, super. Aber jetzt erstmal, also das ist doch schade, dass da nicht mehr Frauen dabei sind, würde ich jetzt erstmal sagen, wenn du sagst Männerstrickverein.
Die Frage habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, warum das so wenig Frauen machen. Ich kann das hier nur wieder als Aufruf starten. Bitte beteiligt euch am Lockpicking.
Ja, sehr gut. Und wenn ihr keine Lust habt, beim Männerstrickverein alleine aufzuschlagen, organisiert ein paar Freundinnen und geht gemeinsam dahin. Dann ändert sich gleich die ganze Dynamik. Thorsten, gibt es Schlösser, an denen du und deine Sportsfreunde sich die Zähne ausbeißen?
Ja, die gibt es immer wieder. Einmal wegen der Konstruktion, die extrem gut ist gegen manipulative Angriffe, ganz klar. Und dann gibt es natürlich auch exemplarische Streuungen, sodass einige Exemplare einfach schwieriger aufgehen durch die Toleranzen. Das gibt es immer. Aber am Ende mit genügend viel Geduld und entsprechendem Werkzeug, alles, was ein mechanischer Schlüssel öffnen kann, kann man auch irgendwie mechanisch dekodieren.
Wow. Na super, das klingt ja erstmal vertrauenserweckend, Thorsten. Aber jetzt mal uns. Also so ein Schloss zu knacken, ist das nicht viel schwieriger, wenn es in irgendeiner Tür verbaut ist, als wenn es vor einem beim Kaffeekränzchen auf dem Tisch liegt?
Ja. Das ist in der Tat richtig. Also wenn man an der Tür, und das macht man manchmal für Freunde, ne? Wir öffnen ja nur Schlösser, die eigene sind oder mit Erlaubnis unter Aufsicht des Eigentümers. Da schlafen einem die Hände ein, da kriegt man platte Knie. Schlösser sind so ungünstig angebracht in so einer Höhe, dann ist der Türrahmen dazwischen. ich würde sagen, ist etwa die Hälfte der Öffnungsleistung von Sofa gemütlich am Tisch.
Mhm. Und jetzt seid ihr irgendwann auf die Idee gekommen, Lockpicking kann auch zur Verbesserung von Schlössern beitragen. Wie genau sieht es aus? Außer, dass man zum Schlosshersteller geht und sagt, dein Schloss ist Mist.
Die Verbesserung von Schlössern ist ein Aspekt, aber das funktioniert tatsächlich so, dass der Schlosshersteller sagt, hallo Sportsfreunde, hier ist unser neues Modell, wollt ihr vielleicht mal probieren und wäre ja nett, wenn ihr irgendwas rausfindet, dass ihr uns mal Rückmeldung gebt. Das passiert. Das tun häufiger die besseren Hersteller, die auch auf Sicherheit achten. Also wenn man eher der Hersteller ist, der preiswertes Material unter die Leute bringt, dann ist man natürlich nicht so sehr daran interessiert, schlechtes Feedback von den Lockpickern zu bekommen. Ne?
Klar,
das ist klar. Aber der Einfluss auf ist eher so die öffentliche Wahrnehmung, die wir da beeinflussen, dass überhaupt Leute sich um Lockpicken Gedanken machen. Ne?
Klar.
Aber Thorsten, jetzt doch mal für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, die den Schritt noch nicht gewagt haben, zu sagen, hey, ich setze mich mal damit auf einen Kaffee und ein Schlossknacken an den Tisch. Andersrum gibt es natürlich bei euch auch einen riesigen Wissensschatz an Informationen, die wir brauchen können, um möglichst sichere Schlösser zu kaufen. Also rausgehört, dass ich jetzt nicht den billigsten, ich sag mal, China-Rotz nehmen soll, habe ich schon. Worauf sollte ich denn noch achten? Du musst jetzt nicht unbedingt Firmennamen sagen, aber was ist ein gutes Indiz für ein gutes
Schloss? Aber du kannst, also bis zu einem gewissen
Modell. Ja, kannst
du auch,
wenn du willst.
Wenn du jetzt sagst, damit schützt ihr euch am besten, dann ist es natürlich allen geholfen. Ne?
Also, wie im wirklichen Leben ist es so, wenn man was Preiswertes kauft, dann kann man nicht erwarten, dass man richtig gute Qualität bekommt.
Mhm.
Ich würde also sagen, ab 50 Euro für einen Schließzylinder kann man was Gutes bekommen.
Mhm.
Und um die 100 Euro kriegt man was sehr Gutes.
Okay.
Und um jetzt nicht so irgendwelche Marken zu nennen, da gibt es eben nicht nur die Lockpick-Sicherheit, sondern muss eben auch darauf achten, dass der Schlüssel nicht kopiert werden kann. Und dann kriegt man noch so eine Sicherungskarte dazu und dann ist man schon im Fachhandel und nicht mehr im Baumarkt. Und das ist einfach schon der Minimalanspruch, den ich an gutes Schloss, und wir reden hier über den Zylinder, es geht auch noch um andere Riegeltechnik, aber für einen guten Schließzylinder würde ich so 70 bis 100 Euro anwenden. Ja.
Das sind doch schon mal ganz handfeste Tipps. Und bei Riegeltechnik, da denke ich natürlich eher an Schokolade. Aber da sieht man eben, wie gut du im Thema drin bist. Wir sprachen über den Lockpicking-Sport und den Schutz, den man haben kann vor Einbrechern, mit dem Lockpicking-Experten des Vereins Sportsfreunde der Sperrtechnik, Dr. Thorsten Quast. Thorsten, vielen herzlichen Dank. Ich bin sicher, wir werden bestimmt noch das ein oder andere Mal sprechen, jetzt wo wir uns gefunden haben. Und wir wünschen euch viel Erfolg und auch viel weiblichen Zulauf für die Sportsfreunde der Sperrtechnik. Einfach googeln, genau. und dann hingehen und mal versuchen, ein Schloss zu öffnen. Dankeschön, Thorsten.
Thorsten,
vielen Dank.
Thorsten, komm einfach mal vorbei, rein kommst du ja.
Genau.
Komm. Ich bin dann einfach da.
Alles klar, bring Kuchen mit. Bis dann. Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Vor den Schmützen.
Alles muss stets sauber sein, immer am Polieren. Jeder Fleck mit Hektik weg, oft auf allen Vieren. Doch darunter ist es morsch, faulig und malade. Irgendwann, das sag ich forsch, bröckelt die Fassade. Du kannst dich so gut es geht vor den Schmützen schützen. Doch ist die Moral verdreht, wird dir das nichts nützen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.
Genau, und während Sie das nachlesen, wollen wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und nach uns kommen die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler. Und wir können Ihnen nur sagen, bleiben Sie unbedingt dran. Sie können gespannt sein.
Tschüss.